Ein ganz wichtiges Kapitel, das wir heute behandeln. Offenbarung 17. Die große Hure Babylon. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten. Erinnert an das Kapitel 15, Vers 1. Die Engel mit den Schalen. Und er redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben, und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihre Hurerei, und er brachte mich im Geist in die Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis. Das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu, und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Das Wundern ist vielleicht in unserer Sprache jetzt ein bisschen schwach. Warum bist du schockiert? Es hat richtig etwas Bestürzendes ausgelöst. Ich will dir sagen, das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt und sieben Häupter und zehn Hörner hat, das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und wird in die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens, vom Anfang der Welt an, wenn sie das Tier sehen, das es gewesen ist und jetzt nicht ist und wieder sein wird. Hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört. Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, und es sind sieben Könige. Fünf sind gefallen, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen, und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der achte und ist einer von den sieben und fährt in die Verdammnis. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, es sind zehn Könige, die Reich noch nicht empfangen haben, aber wie Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen zusammen mit dem Tier. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Die werden gegen das Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden. Denn er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige, und die mit ihm sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, die werden die Hure hassen und werden sie ausplündern und entblößen und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen, denn Gott hat's ihnen in ihr Herz gegeben, nach einem Sinn zu handeln und eines Sinns zu werden und ihr Reich dem Tier zu geben, bis vollendet werden die Worte Gottes. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Es hat ja Jesus davon gesprochen, dass in der letzten Zeit das Gute und das Böse in der Weltgeschichte immer klarer auseinanderdriften. Sie erinnern sich, das Unkraut unter dem Weizen, wo die Jünger sagen, müssen wir jetzt nicht in der Welt anfangen, das Unrecht rauszureißen. Jesus sagt, lasst das bis zur Ernte. Viele missverstehen ja das Gleichnis Jesu von diesem Unkraut unter dem Weizen, und die sagen uns immer, wir sollten nicht das Böse heute richten. Das ist sicher falsch. Wir sollen sehr klar das Böse richten. In unserem eigenen Leben, auch in der Gemeinde, sollen wir ganz klar das Böse beim Namen nennen und dagegen ankämpfen. Wir sollen die Missstände nicht lassen, aber in der Welt, hat Jesus gemeint. Er hat ja gesagt, der Acker ist die Welt. In der Welt wird es uns nicht gelingen, das Böse zu bekämpfen. Wir brauchen deshalb nicht zu schweigen, aber es ist doch so, wir können nicht gegen jeden Missstand, den der Teufel in der Welt inszeniert, gleich eine Unterschriftsaktion machen und eine Demonstration, denn wir werden damit nie zu Ende kommen. Der Teufel wird 100.000 neue Aktionen vor uns starten und wir haben keinen Einfluss in der Welt. Und Jesus sagt, lass das bis zur Ernte. Dann wird die Frucht und das Unkraut offenbar werden. Und das sehen wir immer wieder in der Offenbarung, wie uns auch hier angekündigt ist, am Ende der Zeit kommt es ganz extrem zum Vorschein, was heute schon oft verborgen und auch nur schwierig zu erkennen, doch schon gegenwärtig ist. Und deshalb interessiert uns, was ist diese Hure Babylon? Nun haben wir ja alle ein wenig Befangenheit, über solch ein Wort schon zu reden. Und das ist gut, wenn wir auch ein Empfinden haben. Fritz Grünzweig hat hier in diesem Raum öfter über dieses Kapitel gesprochen. Ich bin ihm sehr dankbar gewesen. Aber ich weiß, wie es mir immer wieder schwerfiel. Ich habe gesagt, das ist so komisch, wenn man so viel von diesem Bild der Hure redet. Es ist eine natürliche Befangenheit und das ist gut. So, was ist damit gemeint biblisch? Und da müssen wir einfach mal reingucken, dann verstehen wir das Ganze. In der Bibel wird oft die Gemeinde mit einer Braut verglichen. Ein urbiblisches Bild. Die Braut in der Bibel, ein ganz wunderbares Bild der absoluten Reinheit und Treue. Ist mir jetzt erst interessant gewesen, nochmal zu rekapitulieren, dass das ganze Auflösen unserer Trauordnung, unserer Eheordnung, ist ja erst durch die Studentenrevolution 1968 passiert. Vorher hatten wir den Kuppelei-Paragraf, wenn jemand hat ein unverheiratetes Paar in seiner Wohnung schlafen lassen, war es durchaus möglich, durch eine Anzeige ihm zu bestrafen. Bis 1968 hat die Studentenrevolution umgekippt und heute muss man schon bei vielen Christen überhaupt erklären, warum für uns die Ehe erst der Beginn des gemeinsamen Lebens ist. Und es ist mir immer wieder schwer, dass selbst also so viel an der biblischen Ordnung so wegfällt. Denn das ist was ganz Wunderbares, wenn die Bibel von der Treue redet, von der Liebe, dass die Liebe von Gott her in seiner Schöpfungsordnung eingebettet ist in ein absolutes Vertrauen der Reinheit und der Treue. Und wo die Gemeinde plötzlich dieses Treueverhältnis mit Gott auflöst, wird im Alten Testament immer gesprochen, sie hurten auf den Bergen. Das heißt, sie beschäftigten sich mit anderen Götzen und dienten denen. Jetzt ist natürlich interessant, wenn man das heute in der Archäologie sieht, das können Sie bei jedem Israel-Lexikon oder Bibellexikon feststellen, wenn Sie die archäologischen Figuren dort ansehen, die Nachbildungen, das waren meist 6 Figuren. Es ist also interessant gewesen, dass dieses Huren, dieses Anhängen, etwa der Baalsgottheit, waren ja meist sehr sexbesessene Religionen, wie übrigens die ganzen Naturreligionen ungeheuer viel von diesen ungebändigten Menschenkräften in sich haben. Gehen Sie ins Lindenmuseum, gucken Sie die Papua-Neuguinea-Sammlung an, da sehen Sie unzählig viel Darstellungen nur von Sexuellem. Das ist die ganze Triebkraft des Tambaram-Kults. Und so können Sie es in vielen dieser Kulte überhaupt sehen. Und das war in Israel genauso, aber das Huren ist in der Bibel immer gebraucht für das gebrochene Treueverhältnis zu Gott. Also geht es nicht um das 6. Gebot, es geht eigentlich um das 1. Gebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Du sollst Gott über alles lieben. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und jetzt gucken wir einfach mal ein paar Stellen in der Bibel an. Jesaja 1, Vers 21. Jesaja 1, Vers 21. Gottes Gerichtserläuterung Jerusalems, wie geht das zu, dass die treue Stadt, also die Stadt Jerusalem, zur Hure geworden ist? Sie war voll Recht, Gerechtigkeit wohnt darin, nun aber Mörder. Also das treue Verhältnis mit Gott ist aufgelöst. Dein Silber ist schlackig geworden, dein Wein mit Wasser verfälscht. Die Untreue zu Gott ist das Zeichen der Hurerei. Sie finden es ganz oft in den Königsbüchern. Wir gehen mal den Propheten weiter. Hosea. Hosea 2, Vers 4. Da sehen Sie schon im Kapitel 1 bei mir die Überschrift Hoseas Ehe, das Zeichen für die Untreue Israels. Er macht ja in einer Symbolhandlung, geht er eine Ehe mit einer Hure ein, um damit zu verdeutlichen, was Gott tut, wenn er sich mit einem unreinen Volk verbindet. Und da heißt es in Kapitel 2, Vers 4, aber es sind viele Stellen im Hosea-Buch, fordert von eurer Mutter, sie ist ja nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann, sagt Gott, dass sie die Zeichen ihrer Hurerei von ihrem Angesichte wegtue und die Zeichen ihrer Ehebrecherei zwischen ihren Brüsten, damit ich sie nicht nackt ausziehen, hinstelle, wie sie war, als sie geboren wurde, und sie nicht mache wie eine Wüste und wie ein dürres Land und sie nicht vor Durst sterben lasse. Also das ist, wo die Gemeinde Gottes ihr Verhältnis zu Gott verliert und einfach sich mit jedem verbündet. Hesekiel 16, wieder davor, Hesekiel 16,31. Dass du deinen Hurenaltar bautest an allen Straßenecken und dir ein Hurenlager machtest auf allen Plätzen, dazu warst du nicht wie sonst eine Hure, denn du hast ja Geld dafür verschmäht, du Ehebrecherin, die du die Fremde anstellst, anstelle deines Mannes nimmst. Und Vers 35. Darum, du Hure, höre das Herrn Wort so. Der Herr wird deine Scham entblößen. Sie ist also ein Bild, das Sie wieder im Bibellexikon suchen können, das oft aufgegriffen wird vom Alten Testament, der völlig klar, um was es hier geht. Offenbarung 17. Um die Gemeinde. Sie erinnern sich, in der Offenbarung 20, 21 geht es, die Braut, die heimgeholt wird in die Herrlichkeit. Offenbarung 21 vor dem Thron Gottes. Wo die Braut buhlt mit allen anderen Göttern, wird sie zu jemand, der die Liebe und das Gottesverhältnis beliebig macht. Wenn wir die Ausleger ansehen zur Offenbarung, dann finden wir trotzdem verschiedene Meinungen, dass viele sagen, hinter diesem Wort der Hure Babylon steht die Kulturmacht der Welt. Kann man vieles dafür finden. Wilhelm Busch hat in Licht und Leben im Jahre 51, 52 eine Auslegung zur Offenbarung geschrieben, die ich auch immer heranziehe, wo er sagt, es steckt in allen Weltbewegungen etwas von dieser Hure drin. Aber am meisten folge ich hier einem württembergischen Prälaten. Und es ist interessant, dass gerade ein Kirchenmann ganz unbekümmert ausgesprochen hat, das ist Karl Hartenstein. Die Hure ist nichts anderes als die Kirche Jesu Christi, die zu solch einer schrecklichen Weise fallen kann, indem sie sich mit allen widergöttlichen Mächten verbündet. Und wenn Sie die Geschichte der Kirche ansehen, ist bei Karl Hartenstein erschütternd, wie er sagt. Ich könnte Ihnen nachher Sätze vorlesen, wie er sagt, war zu allen Zeiten das Furchtbare, dass Christen das nicht durchgehalten haben, das treue Gelöbnis zum einen Gott, der sich offenbart hat, und ihrem Heiland Jesus die Treue halten, sondern dass sie sich mit allen Mächten, widergöttlichen Mächten, verbünden. Karl Hartenstein, wir haben uns dafür entschieden, in der Gestalt der Hure, der großen Babylon, die verweltlichte, völlig ins Heidnische zurückgesunkenen Kirche zu sehen. War interessant, jetzt in der Stille, die wir hatten, es war einfach wieder einmal schön, auch zu lesen, sehr viel zu lesen und auch Stille zu haben. Bei der persönlichen Bibellese ist mir aufgefallen, warum hat denn Gott schon im alten Bund seinem Volk Israel verboten, sich zu vermengen mit den heidnischen Völkern. Bei uns wird ja immer gesagt, wir sollen Licht und Salz sein und das Salz muss richtig gestreut werden in den Teig. Hätte ja Gott auch sagen können, ihr müsst möglichst ungläubige Leute heiraten und alle bekehren. Hat Gott nicht gesagt. Und ich hatte eine Bibellese aus dem Psalm, wo Gott sagt, wenn du dich vermengst mit den Ungläubigen, wirst du die Götzen der Ungläubigen anbeten. Das ist ein ganz erschütterndes Gesetz. Wenn wir nämlich uns überschätzen in unserer Einzelposition, passiert genau das, was mit der Kirche immer geschehen ist, in allen Jahrhunderten. Dass die Gemeinde gemeint hat, ja, ich muss in die Welt hinein und kaum ist man der Welt, passt man sich an die gottlose Welt an und bleibt am Ende in der Gottlosigkeit der Welt stecken. So ganz tragische Entwicklung. Und deshalb ist so einflussreich für uns, ob wir heute Abend das begreifen, um was es geht. Wenn ich sage, es ist die Kirche, dann möchte ich ganz deutlich sagen, keine christliche Gruppe ist davor verschont, zur Hure Babel zu werden. Jede Freikirche wird nach kürzester Zeit nach der Gründung in der gleichen Problematik drinstehen. Viele haben gesagt, nach 25 Jahren muss man alles wieder neu gründen, weil der Abfall wieder so groß ist. Ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist. Man sieht es oft gar nicht. Aber es ist ganz wichtig, dass der Geist der Buße eine Gemeinde prägt. Und wenn wir nicht dauernd das wissen, das ist das Hauptproblem, sind wir schon verloren. Ich habe mal vor Jahren in einem Artikel geschrieben und habe gesagt, in unseren Kirchengemeinderäten zum Beispiel müsste es das Thema sein, das uns immer am allermeisten beschäftigt. Nicht die Frage, wie streichen wir unsere Türen oder wo bauen wir eine neue Wasserleitung ein oder so, sondern wie können wir verhindern, dass wir nicht diese falsche Kirche werden, sondern dass wir wirklich Gemeinde Jesu sind. Denn wenn Jesus und das Wort Gottes uns so vor diese Gefahr hinstellt und sich so vor Augen malt, dass das ein solch gefährliches Versuchen ist, ja noch viel schlimmer als alle sexuellen Versuchungen. Und das wissen Sie selber, wie stark die sind. Dann ist es ganz wichtig, dass man sich auch dagegen wappnet. Es wäre sogar ganz einfach, wenn man sagt, man muss sich jetzt nur zurückziehen in irgendein Ghetto, in irgendeine gesicherte Stelle. Das geht eben auch nicht. So wie da eine Sekte da in Amerika irgendwo in der Wüste sich da zurückzieht auf eine Farm. Es geht eben auch nicht. Ich kann das gar nicht. Ich nehme ja die Welt mit mir mit. Und deshalb müssen wir das genau jetzt auslegen und klären, was ist denn hier gemeint mit dieser Gestalt der großen Hure, was will uns das Wort Gottes hier an dieser Stelle zeigen. Zuerst wird einmal gesagt, dass die große Hure an vielen Wassern sitzt, das ist hinten erklärt, was die vielen Wasser sind. Vers 15, das sind Völker, Scharen und Nationen und Sprachen. Wir hatten in Kapitel 12 das Weib. Das war die Gemeinde. Sie erinnern sich an das Weib, das in der Wüste war, das das Kindlein gewirrt, das war die Gemeinde. Erinnern Sie sich noch? Das ist ganz wichtig, dass wir die Zusammenhänge wieder sehen. Wir schlagen es vielleicht auf Kapitel 12, 6 bis 14. Die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt würde, 1260 Jahre. Das ist die Gemeinde, verfolgt von dem Drachen, der gegen sie kämpft. Das Martyrium haben wir dort besprochen. Aber hier wird auf einmal in Offenbarung gesagt, dass diese Gemeinde genauso ein Zerrbild sein kann, nämlich eine ganz furchtbare Gestalt. Und jetzt gucken wir sie immer genau an. Die sitzt an den Völkern, alle Völker der Welt machen mit ihr Geschäfte. Darum ist es recht, dass man auch sagt, die Kultur macht. Die Kultur der Welt, wo sie sich auch äußert, das ist ein Zeichen, dass der Mensch die Welt bebaut, dass er künstlerisch tätig sein kann, hat eine ganz moderne, ganz besonders kräftige antichristliche Spitze. Werden Sie merken, alle, die in der Kultur tätig sind und auch ihre Freude haben, wie unheimliche Mächte dort auch oft am Wirken sind. Die Könige auf Erden, das sind die Mächtigen, haben Hurerei betrieben, haben sich mit dieser Gestalt, also mit dieser Kirche, mit dieser eigentlichen Gottesgemeinde, sich verbündet. Und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden vor dem Wein ihrer Hurerei. Es ist tatsächlich so. Wir brauchen uns nicht zu fürchten vor der Gottlosigkeit. Der Teufel lässt bis zum Ende etwas viel Besseres da. Ein ganz verwässertes Christentum, das ist beste Hilfe. Ein verwässertes Christentum, wo man keine Hölle mehr fürchtet und kein Gericht mehr, wo man den Ernst nicht mehr kennt und dem Wort Gottes nicht mehr traut. Ein der Welt angepasstes Christentum. Das Erschütternde ist ja, was mich heute oft bei solchen kirchlichen Dingen ganz erregen kann, wenn man dann als höchste Lösung dann wie neulich noch einen Mullah in der Hospitalkirche predigen lässt. Ich halte von Demonstrationen gar nicht viel und ich halte auch nicht von, nur dass wir uns bewusst machen, was das ist. Oder gar auch, wenn wir irgendeinen hilflosen Politiker, der in Geistlinien überhaupt nichts mehr weiß, auf die Kanzel stellt oder einen Polizisten und meint, er müsse nun der Christengemeinde was sagen. Wenn das, ja gut, wenn das Wort Gottes auslegt, was soll denn sonst predigen? Ich hatte dort auch im Urlaub ein Buch gelesen über das Mittelalter und es ist natürlich schon immer wieder bewegend für die, die Geschichte kennen und lieben, Gregor der Siebte, diese großen Papstgestalten, Stauferzeit und so weiter. Ist das denn möglich gewesen, dass das Kirche Jesu zu diesem schrecklichen Zerrbild wird? Wenn Sie in Rom Urlaub machen, gehen Sie durch die Peterskirche. Mich hat so schockiert, wie ich durchging, weil nicht die Kunst das Letzte ist, sondern das war doch nicht das, was Jesus in der Bergpredigt einst seinen Jüngern ans Herz legte. Aber jetzt ist so wichtig, man kann sich ja so leicht machen bei der Bibel, dass man immer sagt, aha, da ist es. Und das ist auch die Art von vielen Sekten, dass sie sagen, die Landeskirche ist halt der Missstand und so. Und dann merken sie es oft gar nicht, wie genau der gleiche Geist bei ihnen ja auch wieder kommt. Welche Gruppe auch immer, wenn wir nicht sehen, das ist eine dauernde Versuchung bei uns. Lebe ich meinen Glauben in der ganzen heiligen, reinen Liebe zu meinem Jesus? Bin ich ihm gehorsam und diene ihm? Und wie schnell lebe ich alles bloß noch um der Menschen willen? Warum ist das so, dass bei uns das so schnell lau wird? Weil eben diese Bedrohung bei uns da ist. Und das Erschütternde, die Welt will uns ja gar nie zu Nichtchristen machen, sondern sie will bloß unsere ganze Hingabe verwässern. Und deshalb müssen Sie selber wissen, warum der Widerstand so groß ist, wenn der andere sagt, ja, glaubst du wirklich ans Wort Gottes? Und glaubst du wirklich, dass Jesus der Gottessohn ist? Er will doch nicht so radikal sein. Das Evangelium lässt sich nicht vermischen mit der Ideologie dieser Welt. Dann ist ein Gegensatz, ein Wein, das ist ein, der einen besoffen macht, der einen vernebelt, der einen betäubt. Mein Bruder Wolf hat neulich wieder ausgegraben, aus Anlass vom 100. Geburtstag von Wilhelm Busch, einige Dinge dort aus dem Kirchenkampf. Wenn man das heute so liest und hört, dass selbst ein Otto Riedmüller mit seinem schönen Lied »Herr, wir stehen Hand in Hand« ein Lied auf den Führer gedichtet hat, gesungen nach der Melodie »Die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen«, wie schnell wir uns in irdische Ideologien verlieren. Wie wir meinen, wir seien es unserer Zeit, um der Aktualität der Zeit willen schuldig. Ich freue mich auch immer, dass junge Leute hier da sind, es wäre mir heute Abend wichtig, dass unsere ganzen Jugendmitarbeiter das einmal hören würden, wie unsere Versuche, evangelistisch tätig zu sein, indem wir Musikdinge benutzen oder manche Formen wählen, das, weil wir meinen, dann kämen die Leute. Ich bestreite es nach wie vor. Wenn wir es aus Liebe tun oder weil es unser Geschmack ist, sage ich, gut, mir gefällt das, wenn da moderne Rhythmen in einem Gottesdienst verwendet werden, aber nicht, um Menschen zu ködern. Das ist das Absurdeste und das Verfälschendste und das Verlogenste. Evangelikale Kreise haben jetzt in Hamburg auch einen Techno-Gottesdienst gemacht, haben nur gesagt, keine Ecstasy, aber auch gute Musik und nichts spielt sich am Altar ab. Waren 150 Mitarbeiter und 330 Leute waren überhaupt bloß da. Die Welt lässt sich doch nicht von so einem Bluff betören. Das Einzige, was noch Welt zieht, ist Evangelium von Jesus, dass es Sünde vergeben werden muss und dass wir von der Sache reden. So hat Jesus missioniert. Und aber deshalb bin ich nicht gegen Musik, sondern das ist jedem sein Stil. Deswegen ist auch nicht bloß die Orgel ein erlaubtes Instrument. Das glaube ich auch nicht. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht um der Welt zu gefallen uns anbietern, dass man zuerst einen Stil macht, der gar nichts zu tun hat mit dem, was wir empfinden. Ich bin überzeugt, wenn heute suchende Menschen unsere Stadt sind, dann suchen sie bloß, was ist echt. Und was lebt er wirklich? Und davon sind Sie angesprochen. Und das freut mich, wenn junge Leute dann sagen, das ist unser Stil, das machen wir so. Und da drücken sie das aus, so wie es auch mit der herrlichen Singebewegung war und manchen Liedern, die rhythmisch waren. Wir freuen uns da auch, wo sie Eingang gefunden haben. Und es mag auch manches andere geben. Aber ich habe es oft erlebt, dass eine Atmosphäre geschaffen wurde, wo man nicht mehr das Evangelium predigen könnte. Ich denke mit Schrecken dran zurück, eine Evangelisation, wo ich eingeladen war. Da war ein großes Bandbild vorne drauf. Und da hieß es, lustiger Abend mit Winrich Schiffbuch. Und dann sagte der Bandleader plötzlich, jetzt seid mal 10 Minuten still, der muss noch seine Predigt loswerden. Und das war so wie die Faust aufs Auge, wenn wenigstens einer von der Band mit dem Schlagzeug gesagt hat, jetzt möchte ich euch sagen, was mein Leben erfüllt. Dann wäre das harmonisch noch gewesen. Sagt, das ist Musik, die uns gefällt, jetzt erzähle ich euch, warum ich Jesus gehöre. Dann wäre es organisch gewesen. Aber dieses der Welt so weit entgegenkommen und dann zu sagen, so jetzt predigen wir drauf, da kann man die Welt nicht damit betören, sondern was echt ist und was von ihnen kommt, das wird akzeptiert. Und darum ist es die Gefahr immer die Vermengung mit einem falschen Geist. Ich halte es also auch für absurd, dass man immer wieder Linien feststellt und sagt, das darf nicht sein und das ist keine christliche Musik. Muss jeder selber wissen, was ihm entspricht. Aber wir sollten nur echt sein, wir sollten unseren Glauben leben. Auch wenn wir Beiprogramm machen zur Evangelisation, also mach doch das, was sonst, wie unser Jugendkursing, das ist echt, das entspricht den jungen Leuten, aber mach nicht was anderes draus. So mach das, was wir haben, lass unsere Chöre singen. Und das ist es, und ich weiß es auch, wie sehr viele Menschen gerade dadurch angesprochen wurden, dass man das lebt, was man ist und was man aus dem Wort begründen kann, aus dem Evangelium. Da sitzt diese Hure mit dem scharlachroten Tier, die rote Farbe als eine besonders aufreizende Farbe, mit den lästerlichen Namen, hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Das ist die ungeheure Macht. Und die Frau, das Tier hat diese Häupter und diese 10 Hörner. Die Frau war begleitet mit Purpur und Scharlach, wieder die rote Farbe, geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Das Geheimnis war, das ist das große Babylon. Babylon steht natürlich für die alte Weltstadt am Euphrat. Der Turm von Babylon, die große Welt. Aber hier ist ganz anders gemeint als diese entartete Gemeinde. Wir haben noch 2 Stellen aus dem Neuen Testament vergessen. Die wollen wir auch noch kurz sehen, wo das gezeigt wird, warum das Bild der Ehe ganz besonders wichtig ist. 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Also dann verstehen Sie, was biblisch gesehen das Gegenteil dieser reinen Jungfrau ist. Die Gemeinde ist hier als reine Jungfrau bezeichnet. Epheser 5, die Stelle ist hier auch gleich angegeben. Epheser 5, 25. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dargegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Und dann das Bild der menschlichen Ehe. So liebt Christus die Gemeinde. Das Geheimnis ist groß, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Also das Eheverhältnis ist für die Gemeinde so wichtig und es ist die Überlebensfrage von jeder christlichen Gemeinde, ob sie in einer Ausschließlichkeit und Eindeutigkeit Jesus allein dient und ihm gehört. Schon, dass wir über diese Sache so wenig reden, das ist das Ärgernis. Dass es sicher vielen Christen gar nicht bewusst sind, dass das in der Schrift drinsteht, und zwar am Ende, wo sie alles nochmal zuspitzt für uns alle zur Warnung, dass wir uns, mit Hartenstein sagt, mit Furcht und Zittern täglich fragen, Herr, bin ich dir wirklich diese Braut der Liebe? gereinigt, geheiligt, dir allein gehörig. Und das Schlimme noch im Vers 6, diese Hure hat eine Freude gehabt, die Gemeinde zu zerstören. Das ist ja erschütternd. Betrunken vom Blut der Heiligen, von dem Blut der Zeugen Jesu. Diese Hure wird ein Werkzeug des Antichristen. Es hat mich immer erschüttert in der russischen Christenverfolgung bei Chruschtschow, dass der Chruschtschow ja schon dieses Mittel angewandt hat. Der Chruschtschow hat ja gegenüber Stalin nicht mehr seine Geheimpolizei das Ding machen lassen, sondern die meisten Bedrängnisse der russischen Christen sind durch die anderen registrierten Christen gemacht worden. Das ist ganz erschütternd. Die Hauptverfolgung geschah durch die Mitbrüder, durch die Linientreuen. Und das ist ein Mittel, wo der Staat oft genug schon benutzt hat. Er hat die Christen genommen und hat gesagt, geh du nur gegen deine unbequemen Leute vor. Man hat ja immer Ängste vor der Zukunft und man meint es heute schon mit den Händen greifen zu können, dass es in absehbarer Zeit auch in unserer Kirche eine solche Intoleranz geben wird, dass man nicht mehr sagen kann, man kann verloren gehen, man kann in die Hölle kommen. Ich habe Ihnen das zitiert, es war die Zeitschrift des Evangelischen Missionswerks neulich in der Predigt, wo dann drin kam vom reichen Mann und armen Lazarus. Jesus spricht da nicht von Himmel und Hölle, sondern nur vom Reichtum und von den sozialen Gerechtigkeiten in der Welt. Das ist die offizielle Publikation des Missionswerkes unserer Landeskirche in der Vogelsangstraße. Wir müssen uns einmal wissen, wenn das schon so ist, dass das so verpönt wird, wann wird das einmal, wo das andere nicht mehr geduldet wird, wo man sagt, du darfst doch Kindern immer im Konfirmandenunterricht ein ernstes Gericht sagen. Ich kenne eine Reihe von Gegenden, wo es große Nöte gab, wo Christen nur ganz schlicht gesagt haben, von der Unvereinbarkeit Islam und Christentum unter einen Hut zu bringen. Eine ganz selbstverständliche Sache. Das ist wie Feuer und Wasser. Als einzige Antwort darauf, wenn ein Dr. Wassermann dann sagt, aber im Koran steht, sagt, ach, Sie brauchen nichts vom Koran sagen, im Spiegel hat ein Mullah neulich gesagt, Sie wären sehr tolerant und deshalb ist alles... Wenn die Kirche sich so vernebeln lässt, ich kann das nicht aufhalten. Wir können nur wach sein und sagen, dann kann es auch sein, dass es ein Martyrium gibt, so wie viele das Martyrium ertragen haben. Die Salzburger sind ausgewandert, weil der Erzbischof die Morde gut geheißen hat. Und Sie wissen, wie es in der Waldenserzeit und bei den Hussiten war. Es war immer die Kirche, die Trägerin der Verfolgung war und die auch viele Märtyrer auf dem Gewissen hat. Und das ist eigentlich erschütternd, wenn man das sich so vorstellt, wie war das möglich, eine solche Verdrehung? Ich habe es gerade in diesem Buch wieder, wenn Gregor der Siebte vielleicht im Mittelalter, der Papst, der am schlimmsten das ausgesponnen hat, der sagt, der Papst hätte eine solche Macht, dass auch jede irdische Königsmacht ihre Krone nur aus der Hand des Papstes empfangen könnte. Wie kann ein Mensch so die Bibel auf den Kopf stellen? War die Zeit, wo der Heinrich IV. Dann nach Canossa gewandert ist. Er hat ja nachher den Gregor wenigstens auch noch in die Wüste geschickt. Der Heinrich IV. Ist ja auch noch nach Rom marschiert und der hat sich in der Engelsburg verstecken müssen. Das sind dann die Witze der Weltgeschichte. Aber normalerweise muss man sich mal vorstellen, dass die ganzen Entartungen ja am allerschlimmsten in der Kirche wurden. Und nie wird Sünde und Abfall von Gott schlimmer dargestellt als in der Gemeinde selber. Und das ist auch bei uns ja so. Wenn wir sündigen, wird es so schlimm. Weil da der Teufel es eigentlich am extremsten macht, aber wir kennen ja die Wahrheit. Und deshalb will ich es alles nur sagen, für uns zu einem Warnruf, zu einem Bußruf. Die Weltmächte und die Kirche haben sich gefunden, sagt Hartenstein, das hat die Kirche völlig verändert. Das Weib streckt statt der Sonne die Krone, statt dem Wort und dem Geist, furchtbare Zeichen, sie ist angetan mit Purpur und Scharlach, mit Geld und Edelsteinen. Und sie ist nichts weiter als etwas, das ihr Wesen hat. Jetzt ist toll, ihre Macht vom Tier. Und was ist das Tier in der Offenbarung? Das sind diese widerchristlichen Mächte. Das ist die Staatsmacht, die wird als Tier bezeichnet. Die Kirche entartet von der Braut zur Hure. Der Staat entartet vom Menschen zum Tier. auch ganz deutlich, was wir meinen. Darf ich nochmal von Hartenstein hier zitieren? Ich habe mir es extra hingelegt. Die Hure Babylon ist es, die ihre eigenen lebendigen, an Christus gebundenen Glieder hasst und verfolgt, trunken vom Blut der Heiligen. Sie ist in allen Völkern zu finden, Vers 17,1, es gibt keine sichtbare Kirche oder Gemeinde der Welt, die nicht von der Versuchung des Abfalls im Innersten bedroht ist. Jetzt müssen wir noch ein paar Worte sagen, die eigentlich auch wichtig ist, da ist natürlich was Richtiges dran, das gestehe ich jedem gerne zu, dass seit Konstantin das Problem der christlichen Kirche in Europa war, dass sie sich mit diesen Staatsmacht aufs Engste verbunden hat, Thron und Altar. Bloß aus meiner Erfahrung in der dritten Welt würde ich sagen, das geht genauso heute, wie schnell sich eine kenianische Kirche, selbst eine evangelikale Kirche mit ihrem Staatspräsident Arab Moi, der auch ein Glied dieser Kirche, verbündet und eben auf der Woge mitschwimmt, solange man Macht anerkennen hat. Es ist so leicht, es betrifft unser Werk ja ganz wichtig, bei christlichen Fachkräften reden wir eigentlich sehr oft darüber, die wir Staatszuschüsse erhalten. Wo ich immer bloß sage, in dem Augenblick, wo diese Staatsmacht uns über diesen Ding packen will, sagen, aber ihr dürft nicht missionarisch tätig sein. Bitte verzichtet auf jeden Pfennig. Wir haben es nur getan, als ein Minister sagte, selbstverständlich dürft ihr missionieren. Aber wir wissen, dass wenn das passieren wird, was ja durchaus möglich ist, dass andere Regierungsverhältnisse sein werden im nächsten Jahr, dass dann das auf einmal ganz anders aussieht. Und da müssen wir wissen, dass wir uns nie verbünden. Ich kann mich nicht enthalten. Es gibt viele Gruppen, die sagen, ich nehme keine Staatszuschüsse an. Ich habe doch gern Staatszuschüsse angenommen und Stadtzuschüsse, um unseren Doppelgarten auszubauen. Unsere jungen Leute können kicken. Aber wir müssen wissen, wo wir gebunden sind. Und wenn die Bindung kommt, müssen wir widerstehen. Und dann müssen wir der Wut auch zum Martyrium machen. Ich glaube nicht, dass wir entfliehen können. Aber noch einmal, das Tier, wir sind am Ende dort, das ist natürlich immer wieder, hat das die Auslegung im Vers 9, gereizt die sieben Berge, Rom steht auf sieben Hügeln, dann die Frage, ist das Rom? Ich würde hier nur aufpassen und sagen, es genügt, dass wir den Typ begriffen haben. Es steht ja auch von diesen sieben Reichen, die kommen. Sieben sind gekommen, fünf sind gefallen, die Weltreiche, die schon waren, das Römerreich ist jetzt, das ist zerfallen und dann kommt das Letzte noch. Es ist ja genau immer wieder dies, dass uns Jesus nicht dies Jahr und die Stunde sagen wollte, wann das alles sein wird. Uns genügt das, dass Reiche dieser Welt kommen und gehen und die Deutung der Zahlen wird immer wieder schwierig sein, aber dass auch diese Herrscher, diese zehn Hörner, die zehn Könige, die dann plötzlich das Reich übernehmen werden, jetzt spricht er also nicht mehr von der Hure, jetzt spricht er von dem Tier, von diesem antichristlichen Reich. Da gelingt es plötzlich, dass diese zehn Herrscher etwas hinkriegen, was noch nie Politiker hingekriegt haben, nämlich Einheit und einheitliche Macht. Das ist doch ein Kindergarten in Europa, verstehen Sie? Das geht, da hält mir der Kopf. Und deshalb glaube ich immer nicht, dass die Europäische Union antichristliches Reich ist. Dazu ist ja, die brauchen ja Bürokratie, um zu lösen, wie große Schraube sei darf oder was. Also da sehe ich gar keine antichristliche Macht. Sondern dort, wenn das kommt, diese antichristliche Macht, die sich so dann die Welteinheit mit aller Macht in einer Hand und die sprechen aus einem Munde und da sind sie sich alle einig. Und wenn das kommt, sind sie sich zuerst einig, die Hure zu vernichten. Wir brauchen diese Affenkirche nimmer. Und dann schicken sie es weg und sagen, du Drecksau. Das Urteil der Welt über die Macht, an der sie sich belustigt und bereichert haben. Dann das andere, diese Weltmacht, diese antichristliche Weltmacht, Vers 14. Vers 13 war nochmal, dieses in eines Sinnes geben ihre Kraft und Macht dem Tier, dem antichristlichen Reich, Weltreich, aber sie kämpfen dann gegen das Lamm. Wer ist das Lamm? Der gekreuzigte Christus. Und das Lamm wird sie überwinden auf einmal, ganz simpel in der Offenbarung, vor der Macht des gekreuzigten Jesus zerbricht das antichristliche Reich. Darum ist meine Meinung, dass die Gemeinde auch bis zum Schluss teilhat an diesen schrecklichen Leiden, aber sie darf auf den gekreuzigten Jesus blicken und wissen, Das Lamm hat gesiegt. Der gekreuzigte Jesus ist stärker als alle Herrschaften der Welt. Er ist Herr aller Herren und König aller Könige. Und er ist bei den Seinen, bei den Berufenen und Auserwählten, Vers 14. Im Vers 17 ist noch einmal gedeutet, dass diese Herrscher des antichristlichen Weltreiches von ihrem Herzen her, vom Innersten, nicht bloß taktisch, handeln in einem Sinn, bis das Wort Gottes sich erfüllt hat. Und ich habe am Anfang davon gesprochen, dass das Unkraut auf dem Acker noch reifen muss, so wird es geschehen. Das wird in dieser Welt sich vervollständigen. Wir haben am Ende der Welt keine christliche Weltregierung oder sowas. Das Gegenteil, die Gemeinde Jesu wird in die Verfolgung geschickt. Fritz Grünzweig hat hier immer wieder gesagt, das Ende kehrt sich zum Anfang. Wie die erste Christenheit durch diese schweren Verfolgungen durchgeht, so wird es am Ende noch einmal sein. Auf diese Verfolgungszeiten wollen wir uns rüsten. Wir sind dankbar, dass wir in diesen Zeiten das nicht haben. Und deshalb wollen wir auch nicht meinen, wir könnten uns sichern. Deshalb habe ich keine Probleme, auch heute Staatszuschüsse anzunehmen. Ja, Steuern, die wir zahlen zur Wohlfahrt. Warum? Wenn die Kinder einen Kickplatz haben. Wir können keinen Kindergarten betreiben, ohne Zuschüsse zu bekommen. Aber dann, wenn es darum geht, um die Gleichschaltung, unsere Frau Erna Stiegler, unsere frühere Kindergärtnerin, die sehr krank lebt in der Hohenheimer Straße, ich bewundere sie immer. Und es ist schade, dass wir diese alten Leute nicht mehr sehen. Die erste war, als es darum ging, der Hitlerstaat hat nach den Kindergärten gegriffen, die auf allen Gehalt verzichtet hat und einen freien Kindergarten allein in der Kirche weitergeführt hat. Und nimmer gefragt hat, ja, was wird aus meinem Gehalt, sondern die Botschaft Jesu muss verbreitet werden. Und diesen Geist braucht man. Es ist interessant, wie viel mutige Leute es auch damals gegeben hat. In diesen Zeiten, in der Jugendarbeit damals genauso, und die nicht ihr Fähnchen nach dem Wind gehangen haben, wollen schon gesagt haben, das will ich trennen. Und es wird immer dort heikel, wo eine Staatsmacht oder die Welt einen Anspruch erhebt über die Christen. Wir sind dem größten König eigen und gehören ihm allein. Es muss uns auch erschrecken, dass das Gericht Gottes zuerst an der Gemeinde anfängt, zuerst wird diese falsche Hurenkirche gestürzt. Karl Hartenstein sagt, man hat in der ganzen Kirche dieses Kapitel sehr unterschätzt. Ich finde das toll, dass er als ein Mann, der auch in der Kirche doch einen Einfluss und eine Position hatte, das so klar gesehen hat. Ich bin überzeugt, dass die meisten das heute nicht mehr wissen, dass das die Zukunft ist, der wir unausweichlich entgegengehen. Es wird nur die Gemeinde überleben können, die das Bekenntnis zum gekreuzigten Jesus in der Mitte hat. Und die weiß, dass es Jesus nach nur Leiden gibt. Und darum ist mir auch immer wichtig, dass wir an die Märtyrer heute erinnern, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden und die leiden müssen. Es ist heute schon in vielen Stellen der Welt so. Es wechselt. Ich hätte nie geahnt, dass noch einmal Russland eine solche Zeit erlebt, wo die freie Mission möglich ist. Und wir wollen auch dankbar sein und uns freuen, weil noch mal Zeit zur Buße gegeben ist. Aber wir müssen wissen, dass dieser Versuch der Anbiederung an die Welt nicht gelingen kann. Ich habe aus dieser Erkenntnis für mich selber persönlich meine Konsequenzen gezogen und mache an manchem nicht mehr mit, weil ich einfach meine, ich kann es auch dort nicht mehr deutlich machen, welchen Weg ich von Gott aufgetragen bekommen habe. Aber ich denke immer wieder, wir können nicht überall mitmachen. Ich glaube, ich habe in den 27 Jahren, wo ich hier bin, noch nie zur Frage des Kirchentags gesprochen, weil Sie auch wissen, welche Befangenheit ich hier habe. Und ich fürchte auch, dass es sehr wenig gelingen wird, dass man dort sein wird. Ich habe einen lieben, gläubigen Kollegen gehabt, der mal mit mir da vorne vor der Kirche stundenlang geschrien hat. Ludwig Hofacker wäre bestimmt zum Kirchentag gegangen. Und dann sage ich, und er hat in Rielinghausen gepredigt. Er hat gewusst, warum er nicht ins Schloss ging, zum Karl Eugen oder wer da war, König Wilhelm. König Wilhelm mit seiner liederlichen Lebensweise von Württemberg. Er hat in Rielingshausen gepredigt. Und das ist das, wo Gott sein Wort gibt. Und ich kann auch meine Position nicht überschätzen. Es gibt manche Leute, die sagen, aber ich möchte jetzt noch einmal eine ganz tolle Sache machen. Erinnere mich, wie Wilhelm Buschens einmal erzählte, ich war so vielleicht gerade Abiturient, von einem jungen freikirchlichen Pastor, der bei Ihnen kam und sagt, dort im Ruhrgebiet, da wohnen die Kumpels und da muss ich hinein und in diesen Bauarbeiterunterkünften sein und das ist ja schrecklich, was da ein moralisches Leben herrscht. Und Wilhelm Busch hat gesagt, nach 5 Wochen war er der Versumpfteste von allen. Und er hat gesagt, den hat man nimmer erkannt. Und er hat gesagt, du kannst nie Missionen treiben, wenn du nicht deine Basis hast, wo Beter bei dir sind, die dich geistlich wieder zurechtbringen. Du passt dich viel zu schnell an. Und dieses erschreckende Beispiel heißt nicht, dass wir nicht Missionen treiben, sondern aber viel, was heute als Mission, Evangelisation bezeichnet wird, ist es gar nicht, weil es Anbiederung an die Welt ist. Und davor wollen wir uns hüten, weil es auch fruchtlos sein wird. Es wäre noch viel mehr zu sagen, es soll eine Anregung sein. Wir können nicht alles deuten, aber es ist wichtig, wenn wir uns wieder unter diesem Wort rüsten und stärken.